Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Heinrich der Achte, Prinz Reuß, in Freundeskreisen auch Enrico genannt, ist Diplom-Ingenieur, Immobilienunternehmer und Angehöriger des Hauses Reuß, ein bis 1918 regierendes Herrschergeschlecht. Und nach allem, was man bisher über ihn weiß, darf man annehmen, regieren würde er wohl wieder gern. Prinz Reuß gilt als einer der Akteure der Reichsbürgerbewegung und zentrale Figur der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppierung Patriotische Union. Deshalb steht er in Kürze in Frankfurt vor Gericht als einer von mehreren Beschuldigten der Szene. Der erste Strafprozess in diesem Zusammenhang hat heute in Stuttgart begonnen. Unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg ist Katharina Thoms. Gegen wen wird dort verhandelt und was sind das für Leute?
Hier wird gegen 9 Angeklagte verhandelt. Das sind 9 Männer, einer aus Hessen, die anderen aus Baden-Württemberg. Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Leute. Das sind aktive und ehemalige Soldaten, also aktiv in dem Moment bis zu dem Moment, wo sie festgenommen worden sind. Da ist ein Sportschütze dabei, da ist aber auch ein Handwerker dabei oder ein Fotograf. Was sie eint ist, viele von ihnen waren in der Querdenkenszene aktiv und haben viele eine Affinität zu Waffen, würde ich mal sagen. Und sie sind eben mit Prinz Reuß und noch insgesamt sind es 27 Angeklagte, werden sie vor Gericht stehen. Sie bilden hier den militärischen Arm dieser Verschwörung, die Bundesanwaltschaft vermutet. Und das wird hier in Stuttgart verhandelt.
Wie lauten die ganz konkreten Vorwürfe?
Sie sollen Mitglieder gewesen sein einer terroristischen Vereinigung und sie sollen einen Hochverrat vorbereitet haben. Und einer dieser Sportschütze, der ist auch angeklagt wegen eines versuchten Mordes. Die Gruppe, die hatte Pläne für einen Staatsumsturz und hat sogar auch schon sich überlegt, was danach passieren soll. So eine Art Übergangsregierung, da sollte dann eben Prinz Reuß das Oberhaupt sein. Und warum hat man das gemacht? Ja, weil man die Bundesrepublik nicht anerkannt hat, weil man sie eigentlich beseitigen wollte. Man hat gewartet auf den fiktiven Tag X, an dem das Ganze passieren sollte, an dem man aktiv werden wollte. Und weil man selbst überzeugt war von einer ganzen Mischung gleich an Verschwörungsideologien. Also man hat da gedacht, es gäbe einen tiefen Staat, so eine Art Sekte von pädophilen Eliten, die Deutschland regiert und die wollte man beseitigen. Und da gäbe es eine Allianz, irgendwelche geheimen Mächte, Russland ganz vorne dran, die würde ihnen ein Zeichen geben für den Tag X und dann wollte man loslegen und hatte eben tatsächlich auch schon Feindeslisten mit konkret Politikern oder auch Richtern oder Ärzten und hatte eben auch die Idee, in den Bundestag einzudringen, in Landesparlamente einzudringen und das Ganze eben auch mit Toten, die man in Kauf nehmen wollte. So sagt es zumindest die Bundesanwaltschaft in ihrer Anklage.
Und ich habe es schon angedeutet, es gibt mehrere Prozesse, weil Prinz Reuß erst im Mai in Frankfurt vor Gericht steht. Das ist heute nur der Auftakt.
Das ist der Auftakt für einen ganz schön langes Mammutverfahren, insgesamt eben 3. Also allein in Stuttgart wird schon jetzt geplant bis Anfang nächsten Jahres 50 Verhandlungstage und dann muss man das tatsächlich mal 3 nehmen, weil eben in Frankfurt das ähnlich groß werden wird. Da wird dann eben der politische Arm verhandelt dieser ganzen Gruppe und in München der Rest der Angeklagten. Also das ist wirklich logistisch eine absolute Herausforderung und man hat es aufgeteilt, weil man gesagt hat, okay, wenn wir alles zusammenpacken, so groß gibt es keinen Gerichtssaal, extra einbauen. Und es würde wahrscheinlich noch viel länger dauern, so argumentiert die Bundesanwaltschaft. Aber da gab es auch durchaus heute schon Kritik daran von den Anwälten.
Was ist denn heute vor Gericht genau passiert?
Also erstmal wurde tatsächlich die Anklage vorgetragen von der Bundesanwaltschaft mit all den Vorwürfen, die ich auch vorgetragen habe. Und dann ging es schon ins ein bisschen juristische Klein-Klein. Es wurden sehr viele Anträge gestellt, unter anderem gegen diese Aufteilung des Verfahrens. Und das Argument der Verteidiger ist, na ja, die Bundesanwaltschaft ist überall dabei in allen 3 Verfahren. Die hat einen super Überblick. Wir sind aber die Anwälte hier in Stuttgart und nicht die in Frankfurt und München. Das heißt, wir kriegen eigentlich nur immer ein Drittel von dem ganzen Verfahren mit, weil es ist ja letztlich ein großer Komplex. Und da sind wir eigentlich im Nachteil. Das Gericht hat gesagt, wir prüfen das nochmal. Das ist eine Sache, die muss man genauer sich angucken. Aber das Gericht hat es natürlich im Vorfeld auch schon mal geprüft und für okay befunden. Insofern ist es die große Frage, ob man das jetzt nochmal ändern wird. Hier wird auf jeden Fall erstmal weitergemacht. Was ich ein bisschen befremdlich fand, eine der 22 Verteidiger, eine Anwältin, hat hier, also ehrlich gesagt, eher so querdenkenartige Vorwürfe vorgetragen Man wolle hier mit dem Prozess Menschen zum Schweigen bringen und hat auch selber schon so ein bisschen Verschwörungsideen da in den Raum gestellt. Das fand ich ein bisschen befremdlich, aber offensichtlich sind auch die Anwälte dieser Mandanten teilweise aus der Szene.
Was hat die Anklage denn konkret in der Hand? Also wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einer Verurteilung kommt?
Also sie stützt sich vor allem auf Abhörprotokolle. Also sie hat monatelang Telefonate abgehört, Chats und Messenger-Nachrichten abgefangen und mitgelesen und dort eben mitbekommen, wie man sich besprochen hat, wie man geplant hat und wie man sich auch radikalisiert hat. Es gibt teilweise in den Ermittlungsakten auch Aussagen. Einige der Angeklagten wollen auch im Prozess Aussagen, die meisten aber nicht, bisher jedenfalls. Und das ist sozusagen die Grundlage. Allerdings ist es ein riesiger Datensatz, der da vorliegt. Und da wird eben zu gucken sein, ob die Bundesanwälte es schaffen, das eben auch schlüssig darzulegen, dass es sich tatsächlich hier um eine Terrorplanung gehandelt hat.
Wie haben sich denn die Angeklagten heute vor Gericht verhalten?
Das war sehr interessant. Einige haben tatsächlich bei der Verlesung der Anklageschrift relativ regungslos dagesessen und haben sich das angehört. Andere haben fast schon darauf gewartet, bis endlich ihr Fall, ihr Name fiel und sie an der Reihe waren, haben auch gelacht, haben immer mal wieder geschmunzelt. Also einige haben dann auch mit ihren Verwandten und Angehörigen im Publikum gewunken. Also das war sehr, sehr unterschiedlich und das sieht man eben auch daran, dass einige gesagt haben, ja, ich mache auf jeden Fall Aussagen und andere haben gesagt, nein, ich werde kein Wort sagen. Das wird wahrscheinlich sehr differenziert auch im Laufe des Verfahrens werden hier.
Jetzt ist heute von einem historischen Verfahren die Rede. Solche Worte werden ja mal schnell in den Mund genommen. In der Vergangenheit haben wir viel über die Reichsbürger geredet. Ja, eine überschaubare Gruppe letztendlich und teilweise auch, was Sie gerade geschildert haben, ja aus neutraler Sicht mit absurden Ideen im Kopf. Wie gefährlich kann man das sagen? Wie gefährlich ist diese Gruppe wirklich?
Das muss natürlich letztlich das Gericht entscheiden, beziehungsweise alle drei Gerichte müssen das entscheiden, in ihren einzelnen Verfahren extra feststellen. Aber klar ist, wenn man sich auch anguckt, was an Daten einfach hier vorliegt, wie viele, über 700 Waffen sind gefunden worden, teils illegale, teils legale, über fast 150.000 Schuss Munition. Also da war tatsächlich was da, womit man hätte einen Bundestag, einen Landtag stürmen können. Und wenn man dann auch nochmal auf den angeklagten Mordversuch guckt, der Sportschütze Markus L. aus Reutlingen, der hat ja tatsächlich, als seine Wohnung durchsucht werden sollte, auf Polizisten geschossen, hat sie auch einen davon schwer verletzt, hat sich verschanzt gehabt mit seinem Gewehr. Das wurde hier ziemlich eindrücklich geschildert. Also daran sieht man schon, das sind nicht nur krude Ideen, die man vielleicht mit einem Augenbrauen hochziehen, wegwischen kann, sondern da ist tatsächlich auch gewalttätiges Potenzial dahinter. Und wie genau, was sozusagen uns erwartet hätte, das wird sich wahrscheinlich im Laufe des Verfahrens klären. Aber ich denke, dass es schon sehr, sehr gut ist, dass man die Sache hier ernst genommen hat.
Und Sie haben es gesagt, es gibt viel zu sortieren in diesem Prozess. Das heißt, mit einem schnellen Urteil wird nicht zu rechnen sein.
Auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, es ist bis Januar 2025 sind schon Verhandlungstermine angesetzt und es wurde auch schon, also man hat schon durchblicken lassen, wahrscheinlich wird es nicht dabei bleiben. Wahrscheinlich wird es noch mehr geben, weil man ja eben auch immer mal wieder auf die anderen beiden Verfahren gucken muss. Welche Aussagen werden da gemacht? Muss man hier eventuell nochmal die Strategie ändern, die Inhalte ändern? Also da wird es mit Sicherheit, ich würde mal sagen, weit über ein Jahr dauern, bis wir hier ein Urteil haben.
Katharina Thoms, vielen Dank.